Vielen Dank, Paul David Bittner. Ja, cool. Ich musste gerade denken, unsere erste Veranstaltung, die hatten wir als Studenten in der Mensa, die über die letzten Jahre ausgebaut wurde. Ich glaube, die ist immer noch verschalt. Ich weiß gar nicht, ob das vorangeht, in der Wilhelmstraße. Wir hatten eine Mitkämpferin von Che Guevara eingeladen. Ich weiß nicht, ob Che Guevara euch was sagt. Einige haben vielleicht von ihm irgendwie einen Film gesehen. Che Guevara war der Mitstreiter von Fidel Castro in Kuba und wurde dann eben von Amerikanern hinterhergestellt und getötet und wurde zur Kultfigur. In den 68er Jahren gab es überall Bilder von Che Guevara. Und Rosario Rivera hieß sie. Sie war die Mitkämpferin und die hatte eine dramatische Bekehrung erlebt. Und wir hatten die Gelegenheit, sie nach Tübingen einzuladen. Das war unsere erste Veranstaltung, die wir tatsächlich hatten hier. Charlotte und ich waren Studenten. Und wir voller Glauben sind wir los und haben gesagt, das wäre doch wirklich cool. Und ich hatte die Vorstellung, da wird sofort Erweckung ausbrechen. Und wir gingen dann zu einigen Geschäftsleuten hin und fragten sie, ob sie uns finanziell unterstützen würden. Und tatsächlich, und da haben wir knallrote Plakate überall selber hingeklebt. Ich tauschte mein Maschinengewehr gegen die Bibel und überall hingeklebt. Und dann die erste Plakatschlacht mit den K-Gruppen, mit den kommunistischen Gruppen. Und wieder runtergerissen und wir wieder angeklebt und überall hin, wo man durfte und wo man nicht durfte. Und tatsächlich, die Mensa war voll, Rosario Rivera kam, 400, 500 Leute und der Heilige Geist sagte zu Charlotte und zu mir, sehr gut, aber ich möchte gerne, dass ihr parallel betet. Ich möchte nicht, dass du und ihr bei der Veranstaltung seid. Und so waren wir die ersten Parallelbeter und sind dann in eine Wohnung gegangen, vis-à-vis gegenüber und beteten. Und das war auch notwendig, denn die kommunistischen, die K-Gruppen, die hatten sich entschieden und sie wollten stören. Die waren oben, vielleicht einige, ich glaube, ihr wisst das nicht, auf jeden Fall bei der Mensa, du weißt es, bei der Mensa, da gab es eine Balustrade und die K-Gruppen, die standen dann da oben und die wollten dann runterspringen und das... Aber es gelang ihnen nicht. Hinterher haben sie erzählt, sie waren festgebunden. Wir hatten sie im Gebet festgebunden. Und Rosario Rivera konnte ihr Zeugnis erzählen, sie konnte evangelisieren. Das war unsere erste Veranstaltung und das war sehr cool. Und eigentlich, wir haben dann überall gepredigt, wo man predigen konnte. Im Schlatterhaus, kennt ihr das? Im Schlatterhaus, da war unsere erste Evangelisation. Und die ersten Bekehrten des Werkes, die zum Herrn gekommen sind, meine persönliche erste Evangelisation. Ich hatte dann ich habe über Lazarus gepredigt und dann Altarruf und die Menschen zu Jesus gerufen, meine Augen zugemacht, weil ich eigentlich selber nicht glaubte, dass sie nach vorne kommen wollten. Ich wollte mir den Anblick ersparen, dass da niemand da vorne ist. Aber tatsächlich, sie kamen nach vorne, 10, 12 Leute, die aus der Esoterik herauskamen, sich bekehrt haben, ihr Leben Jesus gegeben haben. Und so haben wir die ersten Einbrüche hier und Bekehrungen hier an der Uni Tübingen erlebt. Und wie cool, so ein großes Team hier zu sehen, die hier vorne stehen und zu Israel stehen. Und so cool, so viele Veränderungen an der Uni Tübingen zu erleben und sehen. Gott hat da wirklich etwas verändert und verwandelt. Aber ich glaube, das ist noch lange nicht alles. Und als ich hier vorne stand, habe ich gedacht, es ist schön, hier so eine Proklamation zu haben, aber wir sollten so schnell wie möglich eigentlich an die Uni Tübingen gehen. Wir sollten in die neue Aula gehen. Wir sollten dort Konzert haben für Israel. Wir sollten an Stellen gehen, dort an der Universität, wohin wir auch immer gehen können. Und eigentlich reicht das noch nicht mal, sondern wir sollten von hier aus das verkündigen, über alle Universitäten in Tübingen, und zwar UFI. Ich bin der meisten Abkürzung, Universität für Israel natürlich, ist ja klar, ja. Ist mir eben gerade so eingefallen. Man könnte es auch anders machen. Aber hey, ich glaube, dass Gott sowas tun will. Stell dir mal vor, von 20, 30 Universitäten in Deutschland kommt eine Gegenproklamation zu dem, was in Israel, zu dem, was in Amerika ist. Eine Proklamation, Studenten stehen auf für Israel und stehen an der Seite Israels. Das passiert allerdings auch in Amerika. So, also, das, was dort passiert, ist unsäglich. Und wir müssen wissen, die Universität verändert die ganze Gesellschaft. Es wird demnächst und in den nächsten Jahren die Top-Elite sein, die an den Top-Stellen sein werden, wenn da nicht was Dramatisches passiert. Heute alleine in der Welt online steht Antisemitismus als Normalität. An den US-Universitäten spielen sich unfassbare Szenen ab. Studenten jagen ihre Mitstudenten über den Campus. Jagen sie über den Campus, müsst ihr euch mal vorstellen, weil sie jüdisch sind. Und dann steht da, wenn wir nicht aufpassen, erreichen diese Zustände auch bald Deutschland. Das heißt, dann wird es auch an deutschen Universitäten passieren, wenn wir aus unserem Kirchengemeindegebäude rausgehen an Orte der Universität. Und ich möchte euch bitten, betet dafür, nehmt das, erfasst es im Glauben, dass wir das tun. Und dann steht da weiter, Studenten jagen ihre Mitstudenten, Studenten versperren ihre Mitstudenten Gebäude, weil sie jüdisch sind. Sie schreien Mitstudenten an, zurück nach Polen zu gehen, weil sie jüdisch sind. Studenten kreischen, sie lieben die Hamas, eine Terrororganisation, die ein Massaker an Juden verübt hat. Sie brüllen die Terroristen, Mörder also, machen sie stolz. Bilder an der Columbia Universität in New York, aber es auch an vielen anderen Universitäten, spiegeln die 30er Jahre in Deutschland. Ja, und hey, wir sind auch in einer ähnlichen Gefahr in den 30er Jahren in Deutschland, nämlich, dass wir denken, es wird wieder alles gut. Irgendwie regelt sich das wieder ein. Aber das ist eine dämonische Dynamik, die nicht wieder gut wird, wenn wir nicht aufstehen an den Universitäten und dort, wo wir sind, in den Städten. Und deswegen bin ich so dankbar für die Märsche des Lebens, dass sie stattfinden. Und es gehört, so sagt man ja so schön, zur Bürgerpflicht, an einem Marsch und Märschen des Lebens teilzunehmen, möglichst an allen. Ich hatte ein Gespräch mit einem bekannten amerikanischen Pastor über Zoom. Jetzt vor 3 Tagen war es, sein Name heißt Doug Stringer. Er ist in vielen Netzwerken unterwegs, sehr bekannt. Er ist in Houston. Und wir sprachen darüber und er sagte, könntest du nach Amerika kommen und Decke des Schweigens durchführen, weil wir verstehen jetzt, dass, worüber immer wieder gesprochen worden ist, dass Antisemitismus nur bekämpft werden kann, wenn wir unsere eigene Familie anschauen. Wenn wir lernen, die Decke des Schweigens zu zerbrechen. Und so, wir brauchen Decke des Schweigens Seminare für Studenten, wir brauchen sie, Podiumsgespräche brauchen es, um etwas gegen Antisemitismus zu setzen. Das ist ganz anders, als ich vor 10, 15 Jahren unterwegs war in Amerika. Da sprach ich über Antisemitismus und die Pastoren haben mich alle angelächelt. Ich dachte, ja, ihr Deutschen, na klar, ihr kommt daher, aber was hat das mit uns zu tun? Inzwischen haben sich die Dinge geändert und wir wissen, dass Antisemitismus und Judenhass kommt eben nicht nur aus dem Nationalsozialismus, sondern eben exakt aus dem Humanismus, aus der Aufklärung, birgt eben auch Antisemitismus in sich. Deswegen auch aus dem linksliberalen Denken birgt eben auch Antisemitismus eben in einer sehr eklatanten und starken Weise eben in sich. Und die Frage ist immer in all dem, was wir tun, heute und auch in Zukunft, wer wird der Game Changer, so sagt man ja heute, sein? Wer wird derjenige sein, den Gott gebrauchen wird? Und hey, dazu bist du berufen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist berufen, der Game Changer zu sein, okay? Ja, das bist du und deine Generation. Und wenn du zu den etwas Älteren gehörst und zu den Silberhaarigen, dann sag mal zu deinem Nachbarn, und du bist erst recht ein Game Changer, okay? Ja? Und das können wir nur. Ein Game Changer ist jemand, den Gott in den Riss stellt und fragt, bist du bereit, den Unterschied zu machen? Und das geht nur, wenn man einen klaren Schnitt macht mit dem Geist dieser Zeit, einen klaren Schnitt macht mit dem griechischen Geist, mit falschen Glaubensfundamenten. Und der einzige Weg, ein Game Changer zu sein, ist zu verstehen, dass es nicht durch unsere Kraft geht, nicht durch unsere Organisation geht, nicht unsere Gaben und Fähigkeiten, sondern alleine durch einen Glauben, über die das Wort Gottes sagt, der den Sieg hat, wodurch wir den Sieg haben, die Welt zu überwinden. Also durch Glauben, durch die Macht des Glaubens. Und Ich bin überzeugt, dass wenn wir das zuerst hören, erstmal gar nicht so sehr etwas in uns in Bewegung bringt. Aber meine Predigt soll dich in Bewegung bringen. Und ich habe hinterher auch ein spezifisches Wort für dich, weil ich möchte dir einen Spiegel vorhalten und einfach mal zu schauen, wo du stehst. Weil Glaube ist nicht so ein statischer Besitz, so nach dem Muster, jeder hat eine Nase, jeder hat Glauben, alles ist okay. Sondern Glaube ist etwas anderes und deswegen, die Predigt heißt der Qualitätscheck des Glaubens in endzeitlicher Zeit. Das heißt, ich möchte mit dir einen Qualitätscheck durchführen, deines persönlichen Glaubens. Und ich habe die Predigt so konstruiert, dass du dich selber anschauen kannst. Denn wir müssen wissen, es gibt einen Glauben, der Berge versetzt, da sagen wir alle Halleluja. Es gibt einen Glauben, der überwindet, auch das wissen wir, haben wir schon viele Predigten gehört. Und by the way, ich liebe es, über Glauben zu predigen. Ich habe mir das selber mal gegönnt heute, über Glauben zu predigen. Ja, aber es gibt auch einen Glauben, den Gott eben nicht gebrauchen kann. Auch das müssen wir verstehen. Und so viele leben so. Viele denken, dass das, was sie haben, Glauben ist, aber du bist wie ein Elektroauto und versuchst ständig da Benzin reinzukippen und es bewegt sich nicht. Ja, und das heißt, da geht nichts nach vorne, nach hinten und du hast das Beste eigentlich, was Gott dir angebeten hat, aber es bewegt sich nichts. Also, wir wollen heute unserem Glauben und deinem Glauben einen Qualitätscheck unterziehen. Das heißt, die Frage ist, wie haltbar, kraftvoll ist dein Glaube? Wie sieht es aus mit den Früchten des Glaubens? Und vor allen Dingen, hält dein Glaube biblischen Prüfungen stand? Und ihr Lieben, das ist eine Predigt für dich, wenn du ganz am Anfang deines Glaubenslebens stehst, aber genauso, wenn du schon viele Jahre unterwegs bist. Ihr Lieben, wir wissen, jede erfolgreiche Firma weiß, dass Qualitätssicherung wichtig ist. Ja? Qualitätssicherung ist wichtig und die Qualitätsprüfung ist ein Teil dieser Qualitätssicherung. Man schaut sich die Produkte an, die Waren, die Dienstleistungen, alles, um das alles auf ein spezielles Niveau zu bringen. Und deswegen genauso Qualitätscheck des Glaubens ist einfach zu schauen, wo stehe ich da? Und vielleicht verstehen wir dann auch, dass bestimmte Dinge nicht gehen und nicht funktionieren, weil der Glaube vielleicht wie so ein unterentwickeltes kleines Pflänzchen ist. Und hey, Seelsorge und Reinigung ist ganz wichtig, aber das bringt dich noch nicht in Bewegung, sondern es bereitet dich vor. Das ist so, als ob du ein Auto reinigst, ja, und alles gut machst und das Auto hervorragend funktioniert, aber das Auto muss sich ja auch bewegen. Ja, das eine ist Reinigung und das andere ist nach vorne zu bewegen. Und deswegen beschäftigen wir uns damit. So, wir fangen mal an mit der Geschichte von der Witwe, mit der beharrlichen Witwe, Lukas 18,8. Die Geschichte, die kennst du, ich will dir nur ein Wort vorlesen. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Das heißt ja immerhin, wenn wir es sehr wörtlich nehmen, und das sollten wir tun, dass wenn Jesus wiederkommt, er etwas sucht. Weil wenn da steht, dass er danach, wird er das finden, heißt das ja, er sucht nach Glauben. Wird er diesen Glauben finden? Die Frage ist, was wird er finden in dieser Zeit? So die Geschichte mit der Witwe, mit dem beharrlichen Gebet, übrigens, das ist die Grundlage von 24-7-Gebet. Das ist eine Art von Glaube in der letzten Zeit, die durch das kontinuierliche Gebet zustande kommt. Aber wir wollen uns ein zweites Wort anschauen, Matthäus 24,12. Und weil Gottes Gebote, das ist uns geläufiger hier, immer stärker missachtet werden, das ist das Kapitel über die letzte Zeit auch, setzt sich das Böse überall durch. Den Eindruck hat man ja irgendwie, gell, dass das Böse sich irgendwie durchsetzt. Ja, das Böse ist nicht einfach nur, dass es Böses gibt, sondern dieses vernichtend Böse, zu der es keine Alternative, kein Gespräch, keine Möglichkeit, keine Dialogmöglichkeit ist, das einfach nur töten, ausgrenzen will. Und diese Fratze des Bösen, der begegnen wir gerade in dieser Zeit. So, und da steht, das Böse setzt sich überall durch und die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Das ist schon sehr krass, ein Wort an Christen. Es gibt also eine Situation, in der eben die Umwelt sich so verändern wird, dass sie Einfluss hat auf unseren Glauben, das heißt auf unser Glaubensleben. Und ich denke, da sollten wir genau zuhören und erstmal feststellen, Glauben kann zunehmen, Glauben kann abnehmen. Glauben ist nicht einfach nur ein statischer Besitz. Ist nicht nur einfach, dass du an Jesus Christus als Herrn und Erlöser glaubst. Das ist der entscheidende Anfang. Aber wenn die Bibel über Glauben spricht, Glauben kann man verlieren. Glauben kann man ernähren. Glauben kann weniger werden, ohne dass man es merkt. Der Glaube kann vom Zeitgeist weggespült werden. Er kann sogar eliminiert werden. Du kannst sogar im Gottesdienst sitzen und anbeten und deinem Herzen bewegt sich nichts mehr. Du hast keinen Glauben mehr für dich selber, keinen Glauben für andere Menschen, keinen Glauben für deine Zukunft. Ja, Glauben kann durch den Zeitgeist eliminiert werden, durch die ganzen Tutorials und Sport und Essen und alles, was wir machen wollen. Und die Bibel nennt das einfach die Sorge der Welt. Ja, das heißt, Glaube kann eliminiert werden, indem die Saat des Glaubens überwuchert wird, wie bei einem Feld voller Unkraut und Dornen. Und dann dieses Wort des Glaubens, das hat keine Wirkung mehr, keine Auswirkung. Ihr seht also, Glauben ist nichts Statisches. Und das Resultat sehen wir auch immer wieder, es ist eben Furcht und Sorgen. Also dieser Zusammenhang, den finden wir immer wieder im Wort Gottes, dass eben Glauben oder fehlender Glaube, Glaube, so wie die Bibel sich das nicht vorstellt, immer zusammenhängt dann eben mit Furcht. Das Resultat ist Furcht, Sorgen. Das heißt, die Welt fängt an, mir zu diktieren, was gut oder böse ist, ja? Wie ich mich benehmen muss oder sagt mir, was ich denken soll, ja. Wenn du mal überlegst, wie viel du hineinschaust in dein Handy und dir anschaust, was dir alles gesagt wird, was gut ist, was schlecht ist, was gut aussehen ist, wie stark dich dasselbe beschäftigt, und was gerade Vogue ist im Essen, Vogue ist, was man nicht isst, Fleisch ja, Fleisch nein, anziehen dieses oder jenes. Und ich habe einen interessanten Satz gelesen heute, und ich stimme denen zu. Wir erleben gerade eine ideologische Umerziehung von Menschen im Namen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Die Auswirkung auf alle Bereiche des Menschen hat auf unser Denken. Eine ideologische Umerziehung des Menschen, Auswirkung auf alle Bereiche. Übrigens, dazu gehören wir zu, du und ich. Und zwar die Auswirkung auf unser Denken, Kleidung, Essen, Ästhetik, was wir gut, was wir richtig finden. Ob wir ein gutes Gewissen haben, ob wir ein schlechtes Gewissen haben, etwas gut ist oder böse ist, Auswirkungen hat auf Sorgen, Familienerziehung, Kindererziehung, hat Auswirkungen auf jeden Bereich, aber das Kennzeichen ist eigentlich immer die Angst, was geschieht, wenn ich anders lebe als die anderen, wenn ich aus der Reihe tanze, Angst vor Ausgrenzung. Und das Resultat bei Christen in dieser Zeit ist, sie leben in einer Angst, weil sie in stürmischen Zeiten nicht gelernt haben, im Glauben siegreich zu leben. Deswegen ist das so wichtig, dass wir diesen Check des Glaubens machen. Gut, ein anderes Wort, Markus 4, Vers 35, die Stillung des Sturmes. Ja, das ist eine herrliche Geschichte. Auf dem See Genezareth, Jesus und die Jünger sind auf den See Genezareth und natürlich, es fängt an zu stürmen in dieser Geschichte und Jesus schläft auf dem Boot. Und die liberalen Theologen haben lange Zeit gesagt, das geht gar nicht, das haben sie sich wahrscheinlich ausgedacht, bis dann ein Boot der damaligen Zeit, das man heute sich anschauen kann, in der Genezareth ist ausgestellt, wir haben es gesehen, gefunden worden. Das sind tatsächlich diese damaligen Boote, die hatten so eine Art Überdach. Und unter diesem Überdach hat Jesus geschlafen, auf einem Kissen. Und hier steht eben bei der Stillung des Sturmes und die Jünger haben Riesenangst und dann Jesus gebietet den Sturm und der Sturm hört sofort auf und dann sagt er, warum seid ihr so furchtsam? Und dann fragt er, habt ihr keinen Glauben? Das ist immer ein Ding. Ja, sie sind ja schon lange mit Jesus zusammen, habt ihr keinen Glauben? Und ich habe immer gedacht, dass Jesus fragt, warum habt ihr dem Sturm nicht geboten? Aber das hat Jesus nicht gemeint, sondern er hat ja gefragt, warum wart ihr so furchtsam? Das heißt, es ist Glaube, in dem du ruhen kannst. so wie Jesus eben auf dem Kissen lag, mitten im Sturm und völlig relaxed war. Warum habt ihr keinen Glauben? So, und ihr Lieben, dann noch ein Wort. Ich habe so herrliche Worte heute mitgebracht, mir gefallen die. Ja. Und vielleicht an einige ganz, ganz persönlich, deswegen werde ich sie auch ausführlich vorlesen, an Botschaft an uns, Hebräer 5, Vers 11. Es gibt noch so vieles, das wir darüber gerne sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, sodass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen des Wortes Gottes beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht so sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu entscheiden und zu unterscheiden. Cooles Wort, oder? Also, ihr Lieben, Glauben heißt, das Richtige nach dem Wort Gottes zu tun. Ich glaube, wenn wir das verstanden haben und da etwas in uns passiert ist, wüssten wir sehr viel genauer, was Gott will, und Glaube könnte wachsen. Also das heißt, dass wir in dieser Zeit Gutes und Böses nur unterscheiden können, wenn wir geistig erwachsen und reif geworden sind und zu Persönlichkeiten geworden sind. Ja? Und hier sehen wir, dass es zuallererst, es gibt einen Kampf um Glauben. Die Bibel ist ja sehr deutlich, auch in dieser Zeit. Zuallererst in dieser Welt. Weil es ist ja nicht so, dass Glauben nur Christen haben. Das ist ja nicht so. So, die Welt hat keine Probleme mit Esoterik, Okkultismus, Meditation, Mainstream-Meinungen zu glauben. Das alles braucht Glauben. Solange im Mittelpunkt des Glaubens nicht der Gott Abrahams, Israels und Jakobs ist. Solange im Mittelpunkt des Glaubens nicht der Gott Israels und sein eingeborener Sohn Jesus Christus ist, der am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Ja? Die Welt hat keine Probleme, an heilende Kräfte und innere Kräfte zu glauben. Solange im Mittelpunkt nicht Jesus Christus als Herr und Erlöser steht. Und die Welt hat keine Probleme, an die Macht des geschriebenen Wortes zu glauben. Überhaupt nicht. Das ist ein Riesenglauben da in der Welt, solange im Mittelpunkt des Glaubens nicht die Bibel und als Wort Gottes steht. Also es gibt Glauben überall. Der Mensch ist vollgepackt mit Glauben. Die Frage ist nur, was steht im Zentrum dieses Glaubens? Und dann gibt es genau seinen Kampf um Glauben in der unsichtbaren Welt. Lukas 18, 8, ich sage, er wird ihn recht schaffen in Kürze, denn wenn der Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden auf Erden. Ihr Lieben, es gibt einen gigantischen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und da ist der universale Plan der Wiederkunft Jesu und die heftigen Attacken der Finsternis gelten eigentlich, dass dieser Plan nicht ausgeführt wird. Schau mal in die Offenbarung hinein. Und gleichzeitig in dieser Zeit werden Christen ausgestattet, nicht mit Waffen dieser Welt, sondern Waffen des Lichts, okay? Und diese Waffen des Lichts, das sind Waffen der Liebe Gottes, der Kraft, der Versöhnung, der Vergebung, der Heilung und was es alles ist und des Segnens. Und wir sehen jetzt in der Ukraine ein so passendes Beispiel. Bei einem Kampf wird der Kriegsverlauf entschieden, ganz einfach entschieden, ob Munition da ist oder nicht. So einfach ist das. Wenn die Munition ausgeht, ist der Kampf vorbei. Und die Munition der geistlichen Welt ist Glauben. Die Kraft in der geistlichen Welt ist der Glaube. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ihr Lieben, deswegen ist die Predigt über den Glauben nicht einfach nur mal, wenn ich jemand die Hände auflebe, erlebe ich ein Wunder oder nicht, sondern es hat essentiell etwas damit zu tun, wie du dein Leben gestaltest und deine Zukunft gestalten wirst. Ob du wirklich ein Gamechanger bist. Und jeder wünscht sich das, weil Gott hat uns dazu berufen. Ja? Das hat etwas mit dem Glauben zu tun. Und so wie du deinen Body stylst und möchtest, dass dein Body gut aussieht oder du ins Sport, zum Muppet gehst oder wohin auch immer, sollte dein Fokus sein, wie du ausgestattet bist mit Glauben, weil das sind die Muskeln des geistlichen Lebens. Und so wollen wir uns die Checkliste des Glaubens anschauen und gehen am Wort Gottes entlang. Und zuallererst, der erste Punkt ist der Schiffbruchglaube. 1. Timotheus 1, Vers 19. Und ich werde immer die Bibelstellen nehmen und dann einige Punkte dazu sagen. Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst, diese haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Und dann sagt er sogar sehr konkret, zu ihnen gehört Hymenius und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe. Hot stuff hier, was hier Paulus sagt. Aber was hier steht ist, du kannst nur mit der Kraft des reinen Gewissens glauben. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich in meinem Geist sehe, vielleicht geht es euch ähnlich, ob Menschen strahlen, weil sie einfach so eine Liebesbeziehung zu haben. Und manchmal kannst du es zusehen, wie dieses Strahlen immer weniger wird und immer weniger wird. Und auf einmal das Licht wie hinter einem trüben Glas ist. Und das ist, weil dieses Glas beschlagen ist, weil sie zugelassen haben, dass ihr Gewissen in irgendeiner Art und Weise beschmutzt wurde. Das ist die Kraft des reinen Gewissens. Wir haben ja unsere Next-Step-Kurse und Glaubensgrundkurs-Wochenende so wichtig. Wenn du hier bist, geh dahin, weil Gott wird das so powerful gebrauchen und dich vorbereiten für dein geistiges Leben. Und was da passiert ist, dass wir einfach die Dinge, die unser Gewissen belasten, ans Kreuz bringen und die reinige Kraft des Blutes Jesu erleben. Aber wenn wir unterwegs sind, müssen wir eben auch auf unser Gewissen achten. Und hier steht, hier haben einige ihren inneren Kompass, ihr Gewissen, über Bord geworfen. Und damit haben sie ihren Kompass verloren, weil wenn diese Lampe eingetrübt ist, dann weißt du nicht mehr, wohin du gehen sollst. Und das ist gefährlich. Also es ist der Schiffbruchglaube. Sie haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Und das heißt, sie sind eine Zeit lang, so stelle ich mir vor, weitergegangen, mitgegangen. Aber irgendwann war ihnen alles too much. Und dann hat es einen Crash gegeben zwischen ihnen und Paulus. Und dann ging das nicht mehr weiter. Am Glauben Schiffbruch erlitten. Sehr wahrscheinlich sind sie weggegangen von Jesus. Und das geht so leicht. Das zweite ist der tote Glaube. Jakobus 2, Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, nichtig ist ein alter lutherischer Ausdruck, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Also, das habe ich schon zu Beginn gesagt, der Glaube ist wertlos und nutzlos, wenn wir nicht das tun, was Gott will. Und das ist ein zweiter Punkt. Ich glaube, fast jeder, wenn ich euch jetzt mal interviewen würde, könnte mir erzählen, wo der Herr zu dir gesprochen hat und du sagst, ja, das habe ich mal eigentlich geplant und eigentlich habe ich es dann doch nicht gemacht. Stichwort kindlicher direkter Gehorsam. Glaube wächst, wenn ich direkt das tue, worum der Herr mich bittet. Des Teufels liebstes Möbelstück kennt ihr, ist die lange Bank. Ja? Und hier in Jakobus ist ein toter Glaube. Der Glaube ist wertlos, wenn wir nichts tun. Komm mal mit mir nach Israel und dann sprich mal mit einigen jüdischen Freunden, Holocaust-Überlebende. Und dann erzählen wir über unsere Buße und über all die Dinge, die wir getan haben. Und dann gucken sie dich groß an. Und was macht ihr jetzt? Das ist direkt die nächste Frage. Was ist das Resultat jetzt eurer Umkehr? Das heißt, der Glaube hat erst einen Wert, wenn ich die nächsten Glaubensschritte gehe. Und das heißt, mach mal so einen kleinen inneren Test und denk mal drüber nach, wann der Herr dich um Glaubensschritte gebeten hat. Wann das war, ob du dich noch daran erinnern kannst. Der dritte Punkt ist der ungeheuchelte Glaube. 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir. So ungeheuchelt, das ist der Glaube ohne Maske. Und ich glaube, was wir alle nicht wollen und möchten, was aber doch einige von uns erlebt und erfahren haben, ist eben dieser Glaube mit Maske. Das ist ein Kennzeichen von Religion und Religiosität. Du sitzt hintereinander, du gehst in den Gottesdienst, du bist freundlich, aber hinter dieser Maske verbirgt sich eine katastrophalen Familienverhältnisse, Sünde, Ehebruch, Anklage, Hass, Bitterkeit, Erbstreitigkeiten und du fragst dich, wofür ist eigentlich dieser Glaube? Glaube hinter einer Maske. Aber ihr Lieben, wir sind oft in der Gefahr, selber zu leben. Vielleicht nicht mit diesen dramatischen Sachen, aber hinter dieser Maske verbirgt sich Unvergebenheit, Frustration, Rückzug. Und wir wissen genau, authentisches Christsein ist, wenn ich im Licht wandle und auch über meine Schwächen, Fehler sprechen kann. Ungeheuchelter Glaube. Das heißt, sobald ich mich hinter einer Maske verberge, habe ich große Probleme mit meinem Glauben. Es hat Auswirkungen auf meine Kraft. Es hat Auswirkungen, dass ich anfange, mich zu sorgen oder zu fürchten. Authentischer Glaube, ein echter Glaube. Der vierte Punkt ist der Kleinglaube. Matthäus 6, Vers 25 bis 32. Ein herrliches Kapitel. Ich empfehle dir, dass du es dir anschaust. Dieses Kapitel ist über, warum sorgt ihr? Ja, und dann wie Gott sich um seine Schöpfung sorgt, so krass gut. Und ein Vers daraus, wenn nun Gott das Gras aus dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Matthäus 6. Und hier haben wir ähnliches Phänomen. Was ist das? Also Kleinglaube ist ja, dass der Glaube nicht so ist, wie Gott es haben möchte. Kleinglaube ist nicht der eine Kleinglauben, der andere großen. Gott hat es jedem zugeteilt. Nein, du bist verantwortlich für deinen Glauben, nicht Gott. Ja? Du kannst was mit deinem Glauben machen. Du kannst deinen Glauben vergrößern und du bist verantwortlich, auf deinen Glauben aufzupassen, dass er dir nicht geraubt wird. Und deswegen Kleingläubigen ist Kritik. Ihr Kleingläubigen. Und was heißt das? Du kannst es ja mal kurz wie so ein kleines Thermometer anlegen bei dir. Kennzeichen des Glaubens, du wirst bestimmt von Sorgen. Du denkst über dein Gehalt nach, bestimmt von Sorgen, über deine Zukunft, bestimmt von Sorgen, über deine Krankheit, du wirst bestimmt von Sorgen. Du denkst über deine Kinder nach, über die Zukunft, bestimmt, kennt ihr das, bestimmt von Sorgen? Ja, da geht also ständig geht's in deinem Kopf einschlafen, aufwachen zwischendurch. Ja. Und das zweite ist, das Reich Gottes an zweiter Stelle zu setzen. Das sieht natürlich niemand. Ja. Aber das ist jede Entscheidung eben, für Lifestyle und gegen Reich Gottes. Ja. Gott möchte uns segnen, gar keine Frage, aber für Lifestyle, für Lebensunterhalt, für Planung und auf Kosten von. Ah ja, ich bin noch so viel, mach doch so viel. Guck mal, und sobald du anfängst, innerlich aufzurechnen, was du schon alles machst und was du alles tust und eigentlich deinen inneren Stundenplan hast und das aufrechnest mit Gott, dann tust du es nicht für Gott. Dritte ist, in den Umständen gefangen zu sein. Kennzeichen für Kleinglauben. Natürlich haben wir alle was mit Alltag zu tun und wir müssen beten, Probleme lösen, für die Dinge da sein. Aber das andere ist eine Gefangenschaft und jede Form der Gefangenschaft ist etwas, was Gott nicht will. Wenn ich gefangen bin, komme ich aus diesen Dingen nicht mehr raus. Und dann verhalte ich mich auch wie ein Gefangener. dann werde ich passiv, gleichgültig, habe keine Perspektive mehr. Und so ist es, wenn ich gefangen bin in den Umständen. Und das vierte ist, deine inneren Schätze sind nicht mehr im Himmel. Und da kannst du auch schnell mal in einen Spiegel hineinschauen, woran freust du dich denn so? Freust du dich am Essen nach dem Samstagabend, wenn es einen Burger gibt im Mazel Tov? Oder freust du dich auf deine Fellowship-Gemeinschaft, Freunde zu treffen? Und na klar, den Gottesdienst nimmst du auch noch mit. Ist auch nice, eine gute Anbetung zu haben. Hoffentlich sind die Anbeter gut genug drauf, dass es gute Lieder gibt. Oder sammelst du Schätze im Himmel? Du willst Gott begegnen. Du wartest darauf, wie du dem Herrn begegnen kannst. Und wenn es hier nicht ist, dann gehst du ins Tabernakel und sagst, Herr, du streckst dich aus, du hast Hunger und du sagst, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist eine völlig andere Nummer. Ja? Die inneren Schätze sind nicht im Himmel, sondern in der Befriedigung meiner Bedürfnisse. Einfach mal so einige Dinge zum Anschauen. Und dann kommen wir zum fünften Punkt, den großen Glauben. Da sind wir schon auf der richtigen Spur, gell? Der große Glaube, der Mega-Glaube, so kannst du es sehen vom Griechischen. Matthäus 8, wir wissen, dass die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum spricht nur ein Wort, sagt der Hauptmann zu Jesus, so wird mein Knecht gesund. Wow, dieser Hauptmann, dieser römische Hauptmann. Und dann erklärt er ihm, warum er das glaubt, weil er weiß, was es heißt, unter Autorität zu leben. Und damit sagt er auch, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, weil du bist unter der Autorität des Vaters. Das erklärt er damit. Und Jesus sagt, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, als bei diesem römischen Hauptmann. Also der große Glaube, der Mega-Glaube, das ist der Glaube, der Wunder hervorbringen. Auch dem wollen wir uns kurz mal, wirklich kurz analysieren. So, was ist das für ein Glaube? Zuallererst, der verlässt sich nicht auf Gefühle. Er verlässt sich nicht auf Ereignisse. Sondern dieser Mega-Glaube, dieser große Glaube, der stützt sich allein auf das Zeugnis vom Wort Gottes. Krass. Sprich nur ein Wort und wird meine Seele gesund. Ihr wisst ja, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Wort Gottes, das du liest, im Logos, sagt man, und dem Wort Gottes, von dem du weißt, Gott spricht jetzt direkt persönlich zu dir. Und manchmal sind wir damit sehr, sehr leichtfertig. Weil so oft kommen Menschen zu mir, ja, das hat Gott zu mir gesagt und das hat Gott zu mir gesagt. Also wenn das Gott zu dir gesagt hat, dann müssen auch die Resultate so sein. Irgendwie will der Herr vielleicht die Ohren noch ein bisschen mehr öffnen. Und das ist auch okay, das darf er. Aber wir dürfen nicht leichtfertig sein und zumindest aber uns ausstrecken, weil hey, ein Wort von dem lebendigen Gott, das verändert mein Leben. Ein Wort von ihm, ein Wort der Annahme, der Liebe, das rüstet mich aus. Ihr Lieben, wir haben Worte empfangen zu Beginn unseres Dienstes, die tragen uns bis heute und erfüllen sich bis heute, ohne dass wir es abschätzen konnten überhaupt, was das ist. Das ist die Qualität von prophetischen Worten. Das ist die Worte von Worte, die Gott nimmt. Das sind nicht Worte, die man spektakulär vor sich her trägt. Der Herr hat mich berufen zu diesem und jenem. Sondern manchmal und oft sind es Worte, die dir sagen, hey, das Reich Gottes kostet einen Preis. Also du vertraust auf die Autorität Gottes. Das zweite ist, der Mega-Glaube ist beharrlich und gibt nicht auf. Weil wenn das Wort Gottes ist, manchmal wundere ich mich, wie leichtfertig uns das über die Lippen kommt, ich bin berufen. Hey, wenn ich berufen bin, dann bin ich so lange berufen, bis Gott mich aus dieser Berufung wieder entlässt. Dann kann ich nicht einfach sagen, Herr, jetzt kann ich, jetzt geht's nicht mehr, jetzt geht's hier nicht und so. Hey, und selbst wenn ich auf allen Vieren hier nach vorne krieche, um zu predigen. Ich predige, weil ich berufen bin, das Wort Gottes zu verkündigen. Und so ist es mit unserer Berufung, ob du an der Technik berufen bist, ob du berufen bist als Zellgruppe oder zu übersetzen oder wo auch immer. Die Berufung Gottes sind eben heilig. Und es hat etwas mit Beharrlichkeit zu tun. Mega-Glaube entsteht aus Beharrlichkeit. Ich gebe nicht auf. Auch wenn die Ergebnisse nicht sofort zu sehen sind. Und oft testet der Herr. Wer weiß, dass der Herr oft nicht sofort kommt. Habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht? Ja? Du betest und du hast es, jetzt muss es kommen. Und dann sagst du schon dem Herrn, der Herr kann schon nicht mehr, Herr, ist es 11:55? Der Herr sagt, okay, 1000 Jahre sind ein Tag, okay. Herr, jetzt ist es schon 11:45. Der Herr sagt, nee, für mich nicht. Ja, also erst mal herrlich und gib nicht auf. Der Megaglaube setzt sich für andere ein. Das war im Hauptmann von Kapernaum. Der kam nicht und hat nicht für seine eigenen Knie beten lassen und für seinen Rheuma, sondern für seinen Soldaten. Okay, also hier sehen wir wichtige Punkte. Es ist der Glaube, der Wunder hervorbringt. Und das Letzte, so wichtig, ihr Lieben, dieser Glaube, dieser Megaglaube, der tut etwas, was wir alles tun können. Er ehrt Gott und dankt ihm, bevor das Wunder sichtbar geworden ist. Ja? Wow, was war das für eine Offenbarung für uns als junge Christen? Römer 4, Vers 17. Er ruft das, was nicht ist, dass es sei. Der große Glaube ruft Dinge, die nicht existieren, als wären sie schon. Das heißt, er ehrt und Gott im Voraus. Herr, er jubelt, weil die Mauern Jerichos gefallen sind. Und dabei sind sie noch gar nicht gefallen. Er dankt dafür, dass die Schmerzen verschwunden sind. Er dankt für das, was Gott getan hat und tun, bevor Gott es schon getan hat. Er dankt Gott für den Segen, bevor er ihn sieht, als wäre er real vorhanden. Und hey, wir haben das durch einen Mann Gottes gelernt, der die größte Gemeinde der Welt hatte. Er lebt nicht mehr, ist zum Herrn gegangen, Dr. David Cho, damals hieß er Yonggi Cho. Er hat viele Bücher geschrieben über Glaube in neuen Dimensionen. Er hatte die größte Gemeinde der Welt in Südkorea, in einem buddhistischen Land hat er die größte Gemeinde der Welt aufgebaut mit 1 Million Menschen hinterher. Und ich erinnere mich bis heute, wie er seine Geschichte erzählt hat von seinem ersten Glaubenssieg, von dem blauen Fahrrad, wofür er gebetet hat. Und er hat gebetet, weil er als junger Pastor brauchte dieses Fahrrad und er betete dafür. Und dann fing der Herr an, zu ihm zu sprechen, du musst anders beten, in eine neue Dimension. Ich hab's dir schon gegeben, fang an dafür zu danken. Er sagte, Herr, wo ist denn das Fahrrad? Nirgendwo ist zu sehen. Er sagte, doch, es ist wie bei einer Geburt. Du trägst es im Geist schon in dir. Genauso, du hast es empfangen, es ist da, du siehst es noch nicht real, du bist in einer Schwangerschaft des Glaubens und du kannst, so wie eine schwangere Mutter schon jeden Tag für das Kind betet und dankt und freut sich, dass es sich bewegt, das kann man sich inzwischen ja ganz gut vorstellen, genauso ist es mit dem Glauben, empfangen im Glauben, das hat eine unglaubliche Power. Und eben all das, was wir sehen, ich könnte stundenlang davon erzählen, das Zentrum hier, durch Glauben, Häuser, die entstanden sind von null an, Häuser für Straßenkinder, eine ganze Schule, gekauft und ausgebaut, das Reha-Zentrum, Hotels, und ein Hotel in Sucre, in Bolivien, für Straßenkinder, gekauft, durch die Kraft des Glaubens. Er hat von Anfang gesagt, ich habe euch Länder zum Erbe gegeben. Und dann haben wir nicht gesagt, Herr, bitte, 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 gib mir die Länder. Sondern wir haben angefangen zu danken für das, was der Herr tut. Ja, Marsch des Lebens geht in diesem Jahr in 20 Nationen, in 100 Städte. Wir stehen vor Politikern, Ministerpräsidenten. Im letzten Jahr vom Präsidenten Itzhak Herzog von Israel. Glaube. Hey, mit unserem Dank und Anbetung, das können wir machen. Wir können feststehen und sagen, Herr, warum hast du es noch nicht gemacht? Und mit unserer geballten Faust rumlaufen. Oder aber wir fangen an, den Herrn zu danken und rufen die Dinge, die noch nicht sind, von der Zukunft in die Vergangenheitsform. Ich danke, Herr, dass du mich gehört hast. Herr, ich danke dir an dieser Uni. Ich habe schon die ganzen Uns gehört, ob das denn geht. Herr, ich danke mir. Neue Aula an speziellen Orten werden wir über Israel verkündigen und Israel segnen. Herr, wir danken dir eine Bewegung, die entstehen wird. Warum denn nicht über alle Universitäten in Deutschland? Warum denn nicht? Gott ist mächtig. Ich danke dir, Herr, dass du mich gehört hast, egal ob ich es fühle, schmecke oder berühre. Mein Glaube ist einfach gegründet im Wort Gottes. Aber hey, wenn du immer noch darüber nachdenken musst, ob du es schaffst, eine halbe Stunde am Tag stille Zeit zu machen, dann bist du am Anfang. Aber dann könnte dein Glaube noch wachsen, oder? Also, weil, schau mal, dieser Glaube macht dich zur Persönlichkeit. Dieser Glaube macht dich zum Game Changer. Dieser Glaube versetzt dich in einen Stand, dass du Autorität hast. Egal wer du bist, unabhängig von deinen Gaben, unabhängig von deiner Ausbildung, ob du Abitur hast oder nicht. Oh, ich liebe Rainer Bonke, fällt mir gerade ein. Deswegen sagt er, ihr kennt das Wort, gell? Glaube nur auch ohne Abitur. Yes. Aber der Herr liebt auch Abiturienten, ihr Lieben. Dann kommen wir zum gesunden Glauben, Titus 1, Vers 13. Denn es gibt viele, steht da, die sich gegen Gott auflehnen. Gesunder Glaube, ist interessant, gell? Es gibt einen gesunden Glauben. Es gibt viele, die sich gegen Gott auflehnen, Schwätzer und Verführer. Und dann Vers 13, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund sind. Ihr Lieben, der gesunde Glaube macht keine Kompromisse mit Stolz und Auflehnung und Widerstand gegen Gott. Und nimmt jederzeit gerne Korrektur an. Keine Kompromisse. Ihr Lieben, es ist kein 98% Glaube. Es ist nicht, dass der Herr sagt, na ja, guck mal, ich sehe dann 70%, die sind ganz in Ordnung, aber die anderen 30%, da beschäftigen wir uns später mit. Nein, diese 30% verhindern, dass der Herr dich 100% segnet. Ich weiß, als ich als Student in Ungarn war, bei unseren geistlichen Eltern, ich musste mit vielen Dingen rumfighten, ich brauchte Befreiung, Buße über so viele Bereiche. Und ich hatte noch nicht verstanden, was es heißt, aus Gnade zu leben. Und wir saßen mal wieder zusammen mit unseren geistlichen Eltern, Tante Maria und Onkel Lasso, sie hatte ein prophetisches Bild. Und dieses prophetische Bild, es war ein Wasserhahn. Und aus diesem Wasserhahn, so richtig so ein alter, ja. Und da tröpfelte Wasser raus und darüber stand nur 98% Gnade. Und sagte, Jobst, du lebst nicht 100% aus Gnade, nur 98% Gnade heißt, dass du aus eigener Kraft lebst, dass Gott dir widerstehen muss. Und ich fing an, Buße zu tun darüber, fing an zu verstehen, was es heißt, 100% aus Gnade zu leben. Gesunder Glaube. Dann gibt es noch den gegründeten und verwurzelten Glauben, Kolosser 2, 6 und 7. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glaube, den man euch lehrte. Das ist interessant. Ja, das heißt, fest verwurzelt in Christus, er soll das Fundament sein, ein Glaube, an dem man festhalten kann. Und ihr Lieben, hier sehen wir das Glaubensfundament, wenn du hier bist, hörst das so zum ersten Mal, ist eine Beziehung. Und zwar, es ist deine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus. Das ist das Glaubensfundament. Wenn du dieses Fundament nicht hast, dann kannst du diesen anderen Glauben nicht aufbauen, der kann nicht wachsen und stärker werden. Deine persönliche Beziehung zu Jesus. Und je besser du ihn kennst, desto stärker wird dein Glauben. Ganz klar, es ist eine Liebesbeziehung. Und wir lesen in der Bibel Jesus das Wort, ja. Und er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, er ist Retter, er ist Erlöser. Aber deine Gemeinschaft und Beziehung zu ihm schafft die Grundlage des Glaubens. Und das kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe mich als 14-Jähriger bekehrt aus einem völlig liberalen und humanistischen Elternhaus. Das heißt, der Glaube, der ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich habe mich bekehrt. Das war eine völlig neue, fremde Welt. Ich bin eingeladen worden von Freunden dann in die Gemeinde. Sie haben gesagt, jetzt bist du Christ und jetzt kommst du mit in den Gottesdienst, weil ohne Gottesdienst und wirst du als Christ wieder weggehen. Und Gott sei Dank habe ich ja gesagt und sie haben mir geholfen, mich abgeholt und dann haben sie gesagt, so, jetzt beten wir zusammen und dann haben wir morgens dann stille Zeitkreise gemacht und ich war ein Jahr lang, ich war so okkult belastet, dass ich nicht beten konnte. Es war etwas, was mir die Kehle zuschnürte und ich bekam kein Wort raus. Und Gott sei Dank waren meine Freunde sehr geduldig mit mir. Und dann waren wir auf so einer Jugendfreizeit, wir saßen zusammen und ich war sehr überzeugt von mir und dachte, ich kann auch natürlich auch, ja, ich kann Bibelwort mal ganz locker was sagen. Und ich bekam das Wort zugeteilt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich dachte die ganze Zeit darüber nach, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich dachte die ganze Zeit darüber nach, was sage ich darüber? Und ich habe gemerkt, das Wort sagt mir gar nichts. War auch einfach, weil ich war nicht wiedergeboren. Ja. Und ich kam in so eine Krise rein, dass sie alle anfingen, Charlotte war auch schon mit dabei, dass sie anfingen für mich zu beten, dass ich nicht weggehe vom Herrn. Aber ich hatte einen Anfang gemacht mit Jesus. Einen ersten Schritt. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe nicht aufgehört, in der Bibel zu lesen, ihn zu suchen. Und Gott hat mich festgehalten und mein Glaube ist gewachsen. Und ihr Lieben, dieser Glaube macht dich zu einem Game Changer in der heutigen Zeit. Und die Frage ist, welcher Glaube bestimmt dein Leben? Ich hatte gesagt, wir schauen in diesen Spiegel hinein. Ist es ein Schiffbruchglaube? Wie sieht es mit deinem Gewissen aus? Vernunftglaube? Der tote Glaube? Unmöglichkeitsglaube? Kleinglaube? Sorgenglaube? Du bestimmst mit deinem Glauben das Maß, wie groß und wie viele Wunder du in deinem Leben siehst. Du bestimmst das, ihr Lieben. Nicht Gott, du. Du hast das in deiner Hand. Das ist eine sehr coole Botschaft. Und jetzt werde ich ein Bild gebrauchen. Ihr Lieben an der Technik, ihr werdet eher das Bild einblenden, wenn ich sage, okay, dass ihr mir nicht den Spaß verderbt. Okay? Okay. Gut. Ich werde jetzt ein Bild gebrauchen, da habe ich schon oft drüber gepredigt. I love it. Und ihr kennt das schon. Aber es demonstriert das einfach. Und zwar, ich werde das Wort vorlesen, dann werdet ihr schon wissen, worüber ich dann jetzt weiter predigen werde. Jesaja 40, 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wer liebt dieses Wort? Ja, alle hier, gell? Ich hatte ein Gespräch mit Samuel, ich weiß gar nicht, bist du hier irgendwo? Wink mir mal zu. Genau, und ich habe letzten Sonntag, grüß dich Samuel, ich hatte letzten Sonntag ausgequetscht, er war bei uns zu Hause über Ghana, mich hat das interessiert. Ich habe zuerst gesagt, hey, wie viele Christen gibt es? 70% der Bevölkerung sind Christen in Ghana, ja? Wie heidnisch sind wir denn eigentlich, ja? Und dann über seinen Pastor und in Ghana, der hat 1989, glaube ich, Gemeinde gegründet. Der hat eine 500.000 Mitglieder jetzt. Krass, was Gott tut in dieser Zeit. Oder genauso, wenn wir hatten in den 90er Jahren die Erweckung in Argentinien erlebt und hatten das Vorrecht, eben in den größten Gemeinden der Welt eben mit da zu sein. Und es hat Zeiten gegeben, da standen die Leute jeden Tag für 6 bis 8 Gottesdiensten Schlange in Buenos Aires, um in die Gottesdienste zu kommen. Jeden Tag. Ja. Oder ich habe es schon gesagt, Südkorea, buddhistisches Land. Mit den größten Gemeinden der Welt. China, muss ich nicht erzählen. Wie viel Christen? 80 Millionen? 100 Millionen? Wie viel gibt es? Sowas darum irgendwie, gell? Und unglaublich. Aber selbst hier, wenn wir auf uns schauen, was hier in Tübingen passiert, in anderen Städten kann man es mit anderen Dingen sehen. Eine Bewegung, die ausgeht, eine Transformation. So krass. Aber es hat immer mit einem Punkt zu tun. Gott braucht normale Menschen, die er von Hühnerchristen in Adlerchristen verwandelt. Jetzt wisst ihr, worüber ich spreche, stimmt's? Ich liebe dieses Bild. Ich habe schon oft darüber gepredigt. Aber für die, die es sich zum ersten Mal hören oder für euch, trotzdem. Weil viele religiöse Christen leben als Hühnerchristen. Und wir sind in Gottesdiensten und leben so. Das heißt, was sind Hühnerchristen? Sie leben in dem kleinsten Raum, eingesperrt in ihren Hinterhof des Glaubens. Und ihre ganze Perspektive des Lebens ist es und des Alltags von Woche zu Woche, das nächste Körnchen zu picken, das nächste geistliche Körnchen zu picken und zu finden im Gottesdienst und das nächste kleine Schlückchen zu trinken, weil sie trinken nur einen Schluck in Hut und dann runter zu gurgeln und das war's dann auch. Hühner können nicht fliegen, aber sie sehen immer alles aus einer gebückten Perspektive und können selbst über die kleinsten Steinchen stolpern. So ist es bei Hühnerchristen. Sie sehen alles aus einer gebückten Perspektive. Sie können nicht nach oben schauen und auch nicht über diesen Perk, über diesen Zaun drüber schauen, was dahinter noch alles ist. Sie schauen meistens nach unten und sehen in jedem Steinchen ein Hindernis. Und dann hacken sie aufeinander rum. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist hoffentlich kein Hühnerchrist, gell? Und dann leben sie so, sie picken nach dem Körnchen, sie nehmen ihr geistliches Schlückchen in der Gemeinde, sie hacken aufeinander rum, bis sie irgendwann mal tot umfallen oder sie landen in einem Kochtopf. Und preis den Herrn, du hast von Jesus eine neue Natur bekommen. Sag mal, du hast eine neue Natur bekommen von Jesus. Halleluja. Und jetzt kommt die Natur und Wesen eines Adlerchristens. Ja, könnte ich viel darüber erzählen. Ich habe sie leibhaftig erlebt in den Anden, genau. Und da kamen, sind die Kondore, sie haben Spannbreite bis zu 3 Meter, okay? 3 Meter, krass. Eigentlich sogar 3,30 Meter, hat mir heute KI gesagt. Ja. Und sie nutzen die aufsteigenden Winde, um immer höher zu fliegen, ja? Und sie nutzen den Sturm, der da ist, sie fliegen in diesen Sturm rein und sie lassen sich höher und höher tragen. Und sie sind dann bis auf 8000 Meter Höhe. Total krass. Riesige Entfernung. Riesige Überblicke. Und dann, im Alter ist die Zeit der Erneuerung, das finde ich auch cool. Sie nehmen das, gehen an den Felsen, schlagen mit ihren Schnabel so lange gegen den Felsen, bis der alte Schnabel abfällt. Sag mal zu deinem Nachbarn, dein Schnabel könnte auch abfallen ab und zu mal. Ich habe es ja zu allen gesagt, ich habe das jetzt nicht vom Alter her gebunden irgendwie. Der Schnabel abfällt und Gott sei Dank ist 6 neuer Schnabel dann. Das ist sehr cool. Also dieser Adler steht für die Kraft des Glaubens. Du bist berufen, ein Adlerchrist zu sein. Sag mal, du bist berufen, ein Adlerchrist zu sein. Aber manche Christen denken, sie sind sehr schlau. Sie sagen, ich bin Hühnerchrist, ich bleibe ein Hühnerchrist. Ich suche mir aber so geistliche Glaubensadler und da steige ich drauf und lass mich in die Höhe bringen. Jetzt das Bild. Ja, ich habe bei KI eingegeben, ein Bild mit einem Huhn und einem Adler und das kam raus. Ich war völlig begeistert, vor allem die Lederjacke. Aber so sind wir oft. Wir leihen uns den Glauben vom Nachbarn aus. Wir leihen uns den Glauben vom Pastor aus. Wir leihen uns den Glauben von dem Glaubenshelden aus. Hey, aber das funktioniert nicht, weil dieses Huhn wird irgendwann mal runterfallen. Okay, vielleicht 10 Meter hoch funktioniert, aber lass dir mal 8000 Meter hochsteigen, du wirst runterfallen. Du kannst nur in deinem Glauben gehen, nicht durch einen geliehenen Glauben von anderen. Du bist berufen, ein Adlerchrist zu sein. Und ja, es ist gut, wir können das Bild höher wegnehmen, sonst lenkt es uns ab. Aber ich habe es gut abgepasst, gell? Das war wirklich gut. Also wirklich gut im Alltag, so in deinem Beruf, in deiner Familie treu bist, ja? Absolut notwendig. Es ist wichtig, dass du in jedem Bereich deines Glaubenslebens wächst. Aber es hängt von dir ab, mit welchem Glauben du leben möchtest. Wie willst du leben? Vielleicht hat dir der Glaubenscheck geholfen. Mit welchem Glauben lebst du? Ist das Gottes Glaube, der dich zum Game Changer macht? Egal, wie alt oder wie jung du bist. Wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Und was ist deine Perspektive? Die Perspektive des Huhnes in einem engen Pirk von Korn zu Korn und Schluck zu Schluck im nächsten Gottesdienst? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir aufhören, andere für unseren Glauben verantwortlich zu machen. Du bist selbst verantwortlich für den Glauben. Der Glaube geschieht durch das Wort Gottes. Und das heißt, deswegen predigen wir das Wort Gottes. Daraus entsteht Glauben. Der Glaube entsteht aus dem Wort Gottes, wenn du in der Bibel liest und das Rhema-Wort hörst. Aber die Frage ist, wie viel investierst du, wenn du das hörst? Ich möchte dich in Bewegung bringen. Wie viel investierst du? Suchst du den lebendigen Gott im Wort Gottes? Suchst du ihn? Wenn du das hörst, bringt es dich in Bewegung. Sag, Herr, ich will nicht so bleiben. Ich will nicht in diesem Hühnerbezirk bleiben. Streckst du dich aus? Suchst du ihn? Hast du mal Erweckung erlebt im letzten Jahr? Ja, 2 Wochen und dann war es wieder weg. Was hast du getan, damit das Feuer Gottes lebendig bleibt? Ja, ich gehe in Gottesdienst und bete den Herrn. Ja, super. Voraussetzung. Aber welchen Schritt bist du persönlich gegangen? Und es fängt in deinem Herzen an. Wir wollen gleich zusammen beten. Aber ich möchte, das hatte ich versprochen zum Ende dieser Predigt, dir nochmal dieses Bild zeigen. So oft, wenn ich Menschen sehe, die mit Jesus leben, auch schon längere Zeit unterwegs sind, dann sehe ich sie, als ob sie wie hinter einem trüben Glas sind. Und du kennst ja das Wort, dass der Herr uns für Schönheit statt Asche gegeben hat. Und dann, wie geht's weiter? Freudenöl für einen betrübten Geist. Und dieses trübe Glas, dieses eingeschlossen ist, ja, du lebst mit Jesus und du bist Licht Gottes und der Herr ist in dir, aber dieses Glas ist aus irgendeinem Grund um dich herum eingetrübt. Und du hast es zugelassen. Und das eingetrübte Glas einer Laterne trübt sich zuerst von innen ein, nicht von außen. Durch die Asche, durch die Verbrennung, durch den Qualm. Und herauskommt, ich tue die Dinge, aber mit einem betrübten Geist und nicht mit dem Freudenöl des lebendigen Gottes. Du brauchst es. Und ja, der Herr will dein Herz haben. Wenn du hier bist und hast dieses Glaubensfundament nicht, dann komm gleich nach vorne. Wenn Jesus nicht dein Glaubensfundament ist, dann ist jeder andere Glaube, den du hast, wertlos. Er hilft dir nicht aus Sorgen, aus Furcht, aus Mangel, Beziehungskatastrophe. Aber es gibt ein Glaubensfundament und das ist Jesus, der Herr und Erlöser, der Fels ist. Du brauchst das. Vielleicht bist du angerührt, berührt. Der Heilige Geist hat zu dir gesprochen. Dein Herz ist angerührt, immer wieder neu. Super. Aber auch das rettet dich noch nicht. Der rettende Glaube, das möchte ich dir ganz persönlich sagen, wenn du hier bist und dich damit beschäftigst. Der rettende Glaube Jesus, der reagiert, wenn du kapitulierst vor ihm. Wenn du also nicht denkst, hey, ich bringe noch dieses oder jenes mit und wer weiß und vielleicht, sondern du kommst zu ihm und sagst, hier bin ich, Herr. Die Dinge sind nicht gelaufen, ich kapituliere, ich brauche dich, ich übergebe mein Leben dir. Wenn du so kommst, dein Leben wird völlig verändert. Da kommt der Game Changer in dein Leben hinein. Der Retter und Erlöser kommt in dein Leben hinein. So, du darfst gleich nach vorne kommen, auf jeden Fall. Aber der zweite, wenn wir gleich beten, wenn du hier bist und dieses eingetrübte Glas ist um dich herum, aus irgendeinem Grund, vielleicht durch Situationen, die du zugelassen hast, vielleicht bist du verletzt worden und du hast nicht vergeben. Vielleicht ist es, dass du einfach nicht auf dein Gewissen gehört hast. Vielleicht ist es, du bist deinen Weg gegangen, du weißt es selber genau, aber eingetrübt. Und auf einmal war dieses Freudenöl nicht mehr da. Ja, eingetrübt, einen trüben Geist. Der Herr möchte das verwandeln bei dir. Das ist die gute Botschaft. Der Herr möchte dir stattdessen Freudenöl geben heute. Neue Freude. Durch Vergebung und Gnade kommt Freude, okay? Und genauso, wenn du hier bist und du bist diesen Glaubenscheck durchgegangen und du hast gesagt, wow, Jobst, ich stehe da irgendwo, aber nicht da, wo Gott mich haben will. Hey, hier bin ich, ein Adlerchrist. Ich bin berufen. Ich lebe nicht in dieser Berufung, aber ich will das. Egal, was es kostet. Denn das ist das Kostbarste, was es ist. Und auch für dich wollen wir gleich beten. Wir wollen aufstehen, ihr Lieben. Und vielleicht kann die Julina uns in eine herrliche Anbetung führen.